Der spezial gelagerte Sonderpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Adventskalender mit einem ganz besonderen Türchen.
Wir singen.
Denn, oh bitte nicht. Oh. Es ist das zweite Mal, dass wir, und wir schließt heute auch Hannes mit ein, es ist das zweite Mal, dass wir Rollenspielcharaktere erstellen, weil wir nächstes Jahr in eine neue Rollenspielrunde starten wollen. Und mit wir meine ich dieses Mal Sebo, Olaf und auch Hannes. Hallo Hannes.
Hallo.
Und jetzt fragen sich alle, warum ist Hannes dabei? Naja, wir wollen halt drei Spieler haben und ich bin der Spielleiter in der nächsten Runde. Also ist halt Hannes dabei. Wir hatten halt keinen anderen.
Ich fühle mich so gewertschätzt.
Wir haben auch El Tigre so lange rausgemobbt, dass er auch keinen Bock mehr hatte und jetzt quasi die Fronten gewechselt hat.
Ja.
Ich bin dann als Spielleiter auch versucht, El Tigre da einzubauen, aber es wird nicht passen.
Ihr seht ein verseuchtes Kind mit einer Lederjacke.
Ich verprügel ihn, auch immer.
Wir spielen ein Rollenspiel im viktorianischen England. Wir haben uns als Jahr 1890 gewählt, also die Zeit von Sherlock Holmes, und das Spiel heißt auch passenderweise Private Eye. Ich vergesse immer, wie der Verlag heißt. Ist von der Redaktion Fantastic.
Genau. Liebe Grüße.
Private Eye ist so ein ganz simples Rollenspielsystem. Also es hat nicht viele Regeln, weswegen es sich meiner Meinung nach gut anbietet für so eine Runde. Und Detektivsetting im viktorianischen England, so Jack the Ripper, Sherlock Holmes habe ich schon erwähnt. Das kann sich irgendwie jeder von uns, glaube ich, ganz gut vorstellen. Das ist halt eine Zeit, wo die Detektivarbeit noch viel auf Zeugenbefragung und so rudimentärer Tatortuntersuchung beruht, weil so Dinge wie Fingerabdrücke sind gerade erst im Aufkommen, DNA-Analyse hat noch niemand was von gehört, Überwachungskameras, das Internet und Smartphones gibt es auch nicht. Das heißt, das ist noch irgendwie, das ist noch richtige Detektivarbeit, nicht so wie heute.
Ja. Genau, also wer jetzt neben Sherlock Holmes sei noch irgendwie zum Beispiel, kennt ihr Ripper Street zum Beispiel? Empfohlen.
Oh ja, tolle Serie.
Bronn.
Und Carnival Row gibt es jetzt auch noch, wobei die hat noch so ein bisschen fantastischen Anklang noch mit dabei.
Darauf bin ich
ja sehr
gespannt.
Ich würde sagen, die hat doch so Fantasy-Horror-Elemente. Ja. Ne? Also da bin ich auch mal gespannt drauf, habe ich aber noch nicht gesehen.
Also der erste Eindruck ist auf jeden Fall echt gut.
Ja, also ich selbst spiele Private Eye schon seit einigen Jahren in einer Rollenspielrunde. Die hat jetzt allerdings 2019 aus diversen Gründen pausiert. Das ist, müssen wir irgendwann mal wieder aufleben. Auch da als Spielleiter und genau diese Einfachheit der Regeln, die war das, was uns so angezogen hat, weil wir alle irgendwie jahrelange Rollenspielerfahrung haben mit so ausladenden Systemen wie eben Shadowrun oder DSA oder auch Cthulhu, was ja auch immer umfangreicher wird über die Jahre oder geworden ist über die Jahre. Und wir wollten irgendwas Simples, Schnelles und klassische Detektivgeschichten. In der Runde haben wir übernatürliche Elemente drin. Also ich flechte da immer so ein bisschen Cthulhu-Mythos mit rein. Wir haben uns aber hier ganz bewusst dafür entschieden, dass wir nur Detektivgeschichten spielen, also nichts Übernatürliches.
Wirst du?
Zumindest sage ich das jetzt, weil dann rechnet ihr nicht damit, dass der Bösewicht wirklich fliegen kann.
Ja, das finde ich auch sehr gut so.
Das gucken wir dann.
Und wer von uns ist denn der Justus, der die ganze Zeit dann irgendwie Peter maßregelt, dass es denn doch keine übernatürlichen Phänomene geben wird?
Also wenn einer von euch einen abergläubischen Charakter spielt, darf der Rationalist unter euch dreien das gerne tun.
Was ich ganz spannend finde an dem Regelwerk ist, dass das wirklich sehr auf das Detektivspiel ausgelegt ist. Also wenn man sonst ein Rollenspiel hat, nehmen wir mal Cthulhu zum Beispiel, das ist sehr breit gefächert, da ist dann Bibliotheksnutzung mit dabei. Und Fahrzeuge lenken ganz allgemein gefasst. Und hier ist es halt Droschke lenken oder Schlösser öffnen und Spurensicherung zum Beispiel. Also das sind sehr spezielle Formen von Talenten, die man da hat, ja.
Und es ist da im Fokus halt auch recht eingeschränkt, weil halt hier gesagt wird, jeder Spielercharakter ist in irgendeiner Form ein Ermittler, ein Detektiv. Ja. Aus verschiedensten Gründen. Also du musst nicht zwangsläufig als Beruf Detektiv wählen. Du kannst auch eine Hausmagd sein oder eine Dame aus feiner Gesellschaft, die sich einfach tot langweilt und deswegen Kriminalfälle löst, so Miss Marple-mäßig oder wie heißt denn noch die Angela Lansbury, also die Rolle aus hier, ihr wisst schon, Mord ist ihr Hobby.
Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, wie sie heißt.
Und ja. Das ist Rutherford? Mimi Rutherford habe ich jetzt gerade.
Das ist was ganz anderes.
Keine Ahnung.
Stellt euch mal vor, Mord wäre ihr Hobby, aber halt, sie bringt halt gerne Leute um.
Jessica Fletcher übrigens.
Genau.
Jessica Fletcher. Das habe ich gerade erst in der Bibi Blocksberg-Folge gesagt, dass ich früher immer dachte, wegen Mord ist ihr Hobby, dass sie die Mörderin sei als Kind. Weil im Englischen heißt die Sendung ja Murder, She Wrote. Und da ist ja klar, dass sie nicht die Autorin der Geschichte ist, in der sie selber mitspielt. Aber ja, als Kind dachte ich halt echt, Mord ist ihr Hobby. Mit der Frau darfst du dich echt nicht anlegen.
Ja.
So viele Episoden.
Das wäre ein Twist. So Miss Marple, auf der einen Seite die alte Frau, die ermittelt, und Angela Lansbury, die Mörderin. Und es ist so wie Spion und Spion nur im Altenheim.
Und die wohnen in derselben Wohnung und machen noch eine zusätzliche Sendung, die ist dann Golden Girls.
Ja.
Das wäre so eine Roseanne-Plot-Twist. Am Ende kommt raus, sie hat die ganzen Morde begangen und die immer den anderen in die Schuhe geschoben.
Das wäre gar nicht schlecht.
Gut.
Haben sie so Roseanne aus Roseanne rausgeschrieben?
Ja. Nein. Ich glaube, sie stirbt einfach offscreen an einem Herzinfarkt oder so. Keine Ahnung. Oder muss ins Gefängnis, weil wegen Hassverbrechen. Ja,
das könnte sein, ne?
Lasst uns mal auf die Charaktererstellung für heute fokussieren. Mhm. Wir haben die Regelwerke. Ich sage gleich dazu, wir passen das Regelwerk ein bisschen an. Also ich übernehme ein paar Regeln aus dem Cthulhu-Regelwerk. Also nicht aus dem Mythos, aus dem Regelwerk, die mir sehr gut gefallen. Und es wird ein bisschen komplizierter als bei 1W6 Freunde, wo wir ja im Prinzip nur 4 Werte und ein Talent hatten. Hier haben wir ein paar Werte mehr, die wir ausrechnen müssen, beziehungsweise die wir festlegen müssen. Das heißt, ihr, liebe Zuhörer, seid jetzt dabei, wie wir gleich ein bisschen am Punkte hin und her schieben sind und so ein bisschen über die Charaktere diskutieren und schon mal so ein erstes Gefühl dafür entwickeln, was ist das eigentlich für eine Person, die in der Geschichte vorkommen wird, wie tickt die, was sind ihre besonderen Begabungen, auf welchem Gebiet kennt sie sich gut aus, ist sie besonders stark, ist sie besonders intelligent oder ist der vielleicht in der Ausstrahlung sehr gut, prägnant, wie ist man in Ausstrahlung?
Präsent.
Attraktiv, charmant.
Die Ausstrahlung ist präsent.
Charismatisch ist, glaube ich, das Wort, das ich gesucht habe. Nur heißt die Eigenschaft in diesem Spiel Charisma, eben Ausstrahlung und nicht Charisma. Sei noch mal dazu gesagt, das Jahr 1890 ist für Private Eye-Verhältnisse so im Mittelfeld. Also man kann deutlich früher anfangen im viktorianischen Zeitalter. Man kann auch deutlich später spielen. Ich glaube, wir reden ja schon lange drüber, dass wir das machen wollen. Wir haben da ja schon in Fulda drüber geredet. Ich glaube, wir hatten uns damals für 1890 entschieden, weil es so die Mitte ist. Das heißt, es gibt schon die ersten so forensischen Ansätze bei der Tatortuntersuchung und auch Fingerabdrücke sind bekannt. Aber es gibt zum Beispiel noch nicht Kühlkammern, wo Leichen konserviert werden, weil man weiß, dass man die eventuell noch braucht oder so. Sondern
Leichen wird ich leg halt das mal hin untersucht. Für später.
Ja. Also gerade wenn man sich dafür interessiert, rate ich wirklich dazu, die Serie Ripper Street zu gucken. Die ist zwar, da ist zwar auch viel Fiktion drin, aber es treten auch historische Charaktere auf und man sieht auch ganz gut, wie die Polizei damals gearbeitet hat. Also anfangs ist es zum Beispiel noch total gang und gäbe, dass man den Tatverdächtigen erstmal windelweich prügelt, bis der alles gesteht, nur damit die Schläge aufhören. Während man dann später sagt, so haben wir früher gearbeitet, mittlerweile wissen wir, unter Folter geben Leute alles zu, es muss gar nicht unbedingt stimmen. So, ne, das ist halt auch so eine Erkenntnis, die man nicht hatte. Und zum Beispiel, das ist ein Beispiel aus dem Private Eye-Regelwerk, es gab wohl mal einen Tatort, an dem Polizisten vor Ort blutige Fingerabdrücke von oder Handabdrücke von einer Fensterscheibe weggewischt haben, damit die Familie des Opfers diesen Anblick nicht haben muss.
Ja. Die preußische Mordkommission in den Anfangsjahren war auch eigentlich eher, dass die halt den Tatort aufgeräumt haben für die Familie. Also die haben eine Leiche gefunden, dann wurde die Leiche abtransportiert und dann wurde der Tatort aufgeräumt und dann begann die Ermittlung.
Aber das ist.
Das heißt, ist aus der Spurenbeseitigung wurde irgendwann die Spurensicherung.
Ja. Die Spusi heißt sie ja auch, ne?
Die Spusi, genau.
So war das ja auch bei dem Fall hinter Kaifeck. Die haben ja deswegen nicht richtig was ermitteln können oder auch nicht richtig ermitteln können, weil die alles durcheinander gebracht haben.
Also 1890 finde ich ganz gut als Zeit, irgendwie, dass es nicht zu CSI-lastig wird. Das ist ja auch ein Thema von Ripper Street, ne, dass da ganz viele CSI-Elemente quasi schon in das viktorianische Zeitalter.
Zoomen Sie ran, gief, ja, noch ein bisschen mehr. Jetzt noch mehr, jetzt auffüllen. Jetzt bitte auf die Sonnenbrille. Da in der Sonnenbrille spiegelt sich die Schaufensterscheibe von gegenüber und darin kann ich das Nummernschild erkennen.
Naja, aber die ungefähr, Leichenfarm, so. Das sowas meinte ich zum Beispiel. Ne? Das ist ja dann.
Ja. Ja.
Ich sage gleich dazu. Wir spielen einigermaßen historisch korrekt. Und mit einigermaßen historisch korrekt heißt, wenn ein Detail meine Geschichte stört, werde ich dieses Detail ändern. Also, ne, wenn jetzt irgendwie am 21. April irgendein Ire in London ein Attentat begangen hat und das würde sich mit meiner Story beißen, dann hat das nicht stattgefunden. Dann wird es automatisch alternativgeschichtlich, ist halt so. Und ich sage auch gleich dazu, Sebo ist wahrscheinlich der von uns, der am meisten True Crime Podcasts, Serien, wie auch immer, konsumiert, ja, und kennt sich dann wahrscheinlich so in der Forensik ganz gut aus. Dein Charakter wird dieses Wissen nicht haben. Ich habe dieses Wissen nicht und auch in der Spielwelt ist es nicht wichtig. Das ist klar. Also ich sag gleich dazu, reite nicht drauf dass der Kehlkopfknorpel bei Strangulation gebrochen sein muss. Davon hatten die Engländer nämlich keine Ahnung.
Das Zungenbein,
und das war das fortschrittlichste Land der Welt.
Das Zungenbein ist das. Und das ist egal. Das, man kann das ja auch durch die punktförmigen Einblutungen in den Augäpfeln sehen.
Ja, sowas genau, gab es aber im viktorianischen
Engel. Ich weiß, ne? Ich werde das nicht.
Da haben die Leute nicht in die Augen geblutet. Genau. Die sind noch mit Anstand gestorben.
Richtig. Gab es doch keine Augäpfel. Genau. Oh, was ist das?
Da gibt es nur White Pudding und Black Pudding. So,
aber wegen veränderter Zeitlinie, falls es nicht passt, das mit meinem Laserschlagstock geht klar, ne?
Der Laserschlagstock geht klar und Hannes ist auch ein Polizeiroboter.
Sehr schön.
Und ihr habt euch kennengelernt, als ihr in einer Selbstmordzelle wart.
Das wird super.
Die Zeit auf Neu-Texas war hart.
Nein, aber tatsächlich hat mir dieses Hintergrundbuch, also das Private Eye-Regelwerk ist in einem Buch, da sind vorne die paar Seiten Spielregeln, es sind nicht viele. Und dann kommt unglaublich viel Hintergrund zur Spielwelt. Also wie war das Jahr 1890? Wie war überhaupt das ausgehende 19. Jahrhundert in England? Und ich habe schon so viele kuriose Geschichten dadurch gelernt, dass ich bei dieser ARD-Quizshow, wer weiß denn sowas, schon oft die Antworten von Fragen wusste. Zum Beispiel, warum oder was ist das Besondere an der und der Londoner Adresse? Und das Besondere ist, das Haus gibt es eigentlich gar nicht. Das ist nur eine Fassade.
Ja, die, die was Bildschön, also irgendwas, ein Boiler oder irgendwie eine Bahnstrecke da hinten dran versteckt.
Richtig, die sind dazu da gewesen, weil die ersten Züge, die unterirdisch in den Tubes gefahren sind, waren halt noch auf Kohle. Und da jetzt Kohlenstoffmonoxid in so einem Tunnelsystem für die Leute auf dem Bahngleis und auch die Leute im Zug ziemlich schlecht ist, ist man relativ schnell auf die Idee gekommen, dass man Entlüftungstunnel und Kanäle braucht. Und dafür mussten Häuser abgerissen werden. Damit man aber nicht so hässliche Löcher im Stadtbild hat, aus denen es einfach rausraucht, hat man die Fassade von den Häusern stehen lassen.
Konnte man, glaube ich, bei Penny Dreadful ganz gut sehen, wie das so.
Das kann gut sein. Die Häuser gibt es teilweise heute noch, obwohl die London Tube natürlich längst mit Elektrizität fährt. Aber naja, da kommen wir irgendwann hin, wenn eure Charaktere lange genug überleben.
Gott sei Dank spiele ich einen sehr jungen Charakter.
Also was gibt es so für Charaktere? Also ich kann mal so ein paar Beispielberufe nennen. Also zum Beispiel gibt es den Coroner. Der Coroner ist aber im viktorianischen England noch nicht der nicht der Pathologe, der die Leiche untersucht, der Forensiker, der halt explizit an den Tatort gerufen wird, um die Leichenschau zu machen, die erste, bevor es dann in die Gerichtsmedizin geht. Sondern der Coroner ist im britischen Recht noch jemand von hohem Ansehen. Zum Beispiel ein zur Ruhe gesetzter Armeegeneral oder Colonel oder irgendein Offizier. Oder ein Anwalt, ein Notar, der denn seiner eigentlichen Tätigkeit nicht mehr nachgeht. Also ein Mann, der in der Gesellschaft hohes Ansehen genießt und der tatsächlich quasi auf eigene Faust ermittelt und dessen Wort vor Gericht besonders hohes Gewicht hat, obwohl er für das, was er da tut, nicht unbedingt ein Experte ist. So ist halt auch das Rechtssystem so. Man glaubt halt den Worten von hoch angesehenen Leuten mehr als vom Gesindel. Oder es gibt Polizisten. Natürlich gibt es auch Gerichtsmediziner oder man ist ein Journalist oder man ist ein Kriminologe, das heißt, man setzt sich wirklich mit Dingen, mit dem Verbrechen an sich auseinander. Auch ein sehr interessanter Beruf ist der des Versicherungsdetektivs, der also für eine Versicherungsgesellschaft ermittelt, um zu sehen, ob eine Police ausbezahlt werden muss oder
das
nicht.
Das sind die Schlimmsten. Ja, die,
oh, das gefällt mir, aber so Marischal.
Ah, dammig!
Kein Gedonde. Nee, warte,
okay. Kein Gedonde.
Aber ansonsten
das war auch ist das ein Versicherungsdetektiv, oder?
Aber ich glaube, Versicherung, ja, der ist Versicherungsdetektiv.
Dick Roth war Versicherungsdetektiv.
Dick Roth, ja. Nicht Marischal, genau, ja.
Marischal war der von der Gräfin aus.
Ja, Dick Roth ist, ne? Richtig, genau. Ja.
Der ist aber auch, ist auch aus der Folge, oder?
Verwechselt. Ja, das ist der rätselhaften Bilder.
Ja. Das sind die Widersacher, ja. Aber man kann auch Berufe nehmen, die nicht aus dem klassischen Kriminalumfeld kommen. Also könnte man zum Beispiel auch der Butler eines Gentlemen sein. Also zum Beispiel, wenn jetzt einer von euch sagt, er möchte einen Gentleman spielen, könnte der andere sein Butler sein.
Gentleman Graf kann ich Montgomery nicht. Von Bohlen und Halbern.
Von Bohlen und Halbern
ja,
zu Falkenberg.
Ja. Okay, wer möchte meinen Butler spielen?
Ich hasse mein Leben.
Die Rocket Beans spielen mit Moreton Manor ja auch ein Rollenspiel im viktorianischen England, wobei die ganz klar übernatürliches Geistererscheinungen etc. in ihren Geschichten drin haben. Also die haben so diesen viktorianischen Horror als Ansatz. Und ich sage auch gleich dazu, unser Rollenspiel wird anders sein als das von den Rocket Beans, weil die haben eine Show und die müssen Showwerte generieren. Bei uns soll das, glaube ich, wirklich mehr so in Richtung Hörspiel und Rollenspiel, wie man es am Tisch spielen würde, gehen. Also wahrscheinlich ein bisschen weniger Action. Ich hoffe, dass es trotzdem unterhaltsam wird. Ich denke aber schon.
Ja, Sherlock Holmes Hörspiele haben auch nicht gerade einen Action-Teil, ne? Also.
Nein, und ich habe ja mit euch allen zumindest schon mal ein bisschen Rollenspiel gespielt oder mich darüber unterhalten. Deswegen bin ich da recht zuversichtlich, dass wir da eine unterhaltsame Runde hinkriegen. Wir
sollten übrigens einen kleinen Disclaimer machen. 1W6 Freunde wird es auch irgendwann noch mal geben.
Ja, das ist nicht, läuft parallel. Das ist so, wir machen immer das, worauf wir gerade Lust haben und wofür wir gerade Zeit haben. Ich wollte nur noch mal sagen, also neben dem Butler gehen natürlich auch Dinge wie Anwalt oder Gesellschafterin, Gentleman, Diplomat, Arzt oder Autor. Also in einer meiner Runden spielt zum Beispiel ein gelangweilter Physiker mit. Der ist halt vom Beruf her reich, ist halt adelig und setzt sich in seiner Freizeit mit Physik und Okkultismus auseinander. Und glaubt deswegen auch an so Dinge wie Tarotkarten legen und versucht halt, das mit Physik zu. Wobei eigentlich, nein, eigentlich ist der Typ nur verrückt.
Also sowas wie
und er kann sich
Axel Stoll, aber mit Geld.
Ja, Axel Stoll, aber mit Geld. Quasi. So, also das sind so die groben Berufe. Gibt es schon Präferenzen? Kann ich schon irgendwas mitschreiben?
Ja, also ich weiß schon, was ich sein möchte.
Was möchtest du denn mal sein, wenn du groß bist?
Wenn ich groß bin, dann möchte ich Polizist werden. Es ist jetzt so, dass ich jetzt kein Bobby bin. Das ist nämlich so im Regelwerk festgelegt, dass man wirklich nur in allergrößten Umständen irgendwie, also als Ausnahmen, einen Bobby spielen soll mit Uniform. Es geht wohl um die Uniform an sich, weil das spieltechnisch zu viel verstellt. Also bin ich ein Zivilpolizist vom CID, vom Criminal Investigation Department, und bin da Detective Constable. Das ist die unterste Stufe, nachdem man praktisch die Polizeianwärterschule hinter sich gebracht hat oder die Ausbildung zum Polizisten, fängt man damit an.
Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, was die Polizei in London in der Zeit angeht, dass sie sich in zwei große Polizeibehörden teilt. Nämlich einmal in die City Police, die sich nur um das Stadtviertel Westminster kümmert, also wo das Houses of Parliament ist und Buckingham Palace und, ne? Und dann gibt es noch die Metro, also die Metropolitan Police, die sich um alles drumherum kümmert. Und die Polizei ist bei weitem noch nicht so straff und gut organisiert wie heute. Die Bobbys haben tatsächlich den Namen von dem Mann übernommen, der die Polizeibehörde quasi neu aufgebaut und gegründet hat, nämlich Sir Robert Peeler, daher auch das Bobby. Und die hießen früher, in der ersten Zeit wurden sie auch Peeler genannt, wegen Sir Robert Peel. Und von daher ist es total gut, dass du keinen Bobby spielst, denn Bobbys sind in der Regel zu der Zeit einfach doofe Ordnungshüter. Die laufen halt den ganzen Tag mit einer Trillerpfeife und einem Schlagstock durch ihr Stadtviertel. Wenn es irgendwo Ärger gibt, rufen sie mit der Trillerpfeife um Verstärkung und knüppeln erstmal nur alles nieder oder sind dazu da, um eine Haustür zu bewachen, wenn es einen Einbruch gab oder
ach,
so.
Mein Traumjob.
Von daher ist es total gut, dass du einen CID-Polizisten spielst, weil du dann auch in einer ermittelnden Tätigkeit genau, bist.
Genau, darum ging es mir. Übrigens, die Metro und die City Police, die konnten sich nicht leiden.
Die hassen sich wie die Pest. Die haben teilweise Beweise voreinander geheim gehalten. Und es ist mindestens ein Fall überliefert, wo die City Police eine Leiche, die angeschwemmt wurde, wieder in die Themse geschoben hat, damit sie in der Jurisdiktion der Metro landet und die sich drum kümmern müssen. Also,
das ist
es ist eine andere Zeit.
Ich wollte es gerade sagen, es war ein bisschen anders und früher als das. Also, wir sind jetzt schon nach dieser Zeit, aber ganz zu Beginn, als die Polizei gegründet wurde, haben die Polizisten tatsächlich unter Lebensgefahr ihren Job ausgeübt, weil die sind auf die Straße gegangen, nur um dann mit Steinen und Stöcken totgeschlagen zu werden von der wütenden Bevölkerung.
Ja, der Polizist war in London das Symbol des Autoritätsstaates. Also, dass da eine Polizei eingeführt wurde, haben viele als die ersten Zeichen der Diktatur gesehen.
Genau.
Es ist unglaublich. Man kann es sich heute nicht mehr vorstellen.
Da gibt es ganz interessante Dokumentationen darüber, über die Entstehung der Polizei, kann man sich gerne mal anschauen.
Nochmal kurz wegen dieser Leiche. Auch zweite Staffel The Wire, wo der zur Küstenwache verdonnerte Kommissar berechnet, dass die Leiche von der Brücke gefallen ist und dann dass das sein altes Revier übernehmen muss. Um die anzupissen, die noch da sind.
Die freuen sich auch tierisch. Ja, die freuen sich auch tierisch. Hannes, für welchen Beruf hast du dich entschieden?
Ich habe eigentlich keinen Beruf. Ich bin unehrenhaft aus der Armee entlassen und seitdem arbeitslos. Und war vorher im Gefängnis.
Okay, das wird jetzt spannend. Aber was hast du bei der Armee gemacht?
Ich war einfacher Soldat und dann später Assistent der medizinischen Abteilung. Ich weiß gar nicht. Ich habe nachgeguckt. Ich hatte mir mal Notizen gemacht, wie das früher hieß und wann zum ersten Mal Sanitätswesen eingeführt wurde bei der britischen Armee, aber meine Notizen sind alle verschwunden. Wir hatten das ja schon ein bisschen länger vorbereitet oder angedacht gehabt.
Also vielleicht tauchen die ja noch auf. Ich kann dir aber sagen, 1890, das ist ja schon nach dem Burenaufstand und schon zur Hochzeit des Empires, also wo der Imperialismus der Briten, glaube ich, schon fast ein Drittel der Welt erobert hat. Ich würde mal sagen, die haben mittlerweile garantiert ein Sanitätswesen.
Ja, das Sanitätswesen wurde ja, glaube ich, nach dem Zweiten Krimkrieg eingeführt. Auf Anleitung dieser Krankenschwester Florence Nightingale oder wie die hieß. Ich habe das nämlich echt mal recherchiert. Aber die hatten kein eigenständigen Sanitätsstab, wie es die Bundeswehr jetzt zum Beispiel hat. Also das war dann anscheinend den jeweiligen Regimentern zugehörig und war kein eigener Zweig.
Wenn der Offizier von seinem Geld, das er zur Verfügung hatte, von seinem Budget, quasi einen Arzt angeheuert hat, dann hat er dem auch Soldaten an die Seite gestellt, die ihm halt bei Feldoperationen helfen.
Dann war ich genauso ein Soldat, der dann dem Arzt assistiert hat, weil ich bin nämlich ein armes schottisches Kind, das gar kein Geld hätte, um so ein teures Studium zu finanzieren.
Mac No Money oder wie heißt du denn?
Mac No Penny.
Gut.
No Sack Mac No Penny.
Dann halte ich einfach mal der Einfachheit halber. Du bist ein Feldscher im weitesten Sinne. Also ich trage einfach mal Feldscher ein. Und du bist quasi auf Arbeitssuche. Also wenn irgendjemand dir Geld bietet für etwas, von dem du Ahnung hast, dann bist du gewillt,
zu helfen,
das anzunehmen. Und jetzt Gründe, warum du aus der Armee entlassen worden bist und so weiter, das musst du an der Stelle dir noch gar nicht verraten, wenn du das alles weißt. Also, wenn ihr euch Details zu eurem Charakter überlegt, könnt ihr mir die gerne mitteilen, nicht jetzt hier, aber irgendwie schreibt mir das irgendwie als E-Mail oder so, dann weiß ich es schon für meine Geschichte. Aber ihr könnt euch das dann im Rollenspiel erzählen. Das finde ich immer spannender, als wenn man das von vornherein alles weiß, weil dann tun immer alle so wie, ach übrigens, ich bin in Wirklichkeit der und der, das wissen wir doch. Also gerade so Geheimidentitäten sind immer sehr schwer am Tisch umzusetzen. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Olaf, was ist es denn bei dir geworden?
Ja, ich
Butler, Graf?
Nee, aber was mehr an der Oberschicht agierendes wäre vielleicht gar nicht schlecht. Und ich finde das, glaube ich, mit diesem Versicherungsdetektiv gar nicht so verkehrt, weil das schätze ich so ein, dass das dann eher in Gentleman-Kreisen und also eben für Leute gilt, die tatsächlich auch Versicherungen brauchen. Und das ist ja eher die Oberschicht, also alles, was im Stadtteil Westminster so lebt, oder?
Gehst zum Tatort, ah, sie hat eine Versicherung gebraucht, jetzt ist die Haus auch gebrannt.
Genau.
Oh, danke, Captain Hindsight.
Nee, aber so ein Versicherungsdetektiv. Aber kein holländischen. Ja,
finde ich aber tatsächlich interessant, weil das eine. Es wird interessant, diese drei Charaktere zusammenzuführen und zur Zusammenarbeit zu bewegen. Also gerade jetzt mal so, warum arbeitet der Polizist mit einem Versicherungsdetektiv zusammen? Wo ist da die gemeinsame Motivation? Aber da finden wir was.
Wahrscheinlich so. Ein Kapitalverbrechen, aber das ist noch eine Idee.
Das wäre nicht schlecht.
Jetzt frage ich mal, habt ihr euch schon Namen überlegt?
Ja.
Ja.
Dann schieß los, Hannes.
Alistair Naismith McComb.
Oh Gott. Also.
Oh Mann, es war so klar.
Alistair
Naismith McComb.
N-A-Y Smith?
Ja.
McComb und Comb C-O-M-B.
Genau.
Und McComb halt zusammengeschrieben.
Genau.
Okay, das klingt einigermaßen irisch.
Schottisch.
Meine ich ja. Schotten, Iren, Hauptsache Waliser.
Hey, diese Feinheiten möchte ich bitte nicht übergangen haben.
Okay, Servo.
Ja, denn ich bin Ire. Mein Name ist Callahan Fitzgerald.
Und Republikaner?
Dazu möchte ich mich nicht äußern.
Ist auch besser, wenn du im britischen Polizeidienst bist. Okay, Callahan Fitzgerald.
Yes.
Ich konnte dich leider nicht zu Mick Mulvaney überreden, aber gut.
Nein.
Olaf, hast du schon einen Namen?
Nee, noch nicht so richtig. Aber irgendwie Kenneth finde ich, glaube ich, als Vornamen gar nicht schlecht.
Kenneth und Patrick.
Wie wär's denn
Kenneth Jonas? Patrick nenne ich mich.
Kenneth Patrickson.
Nein, dann bin ich dafür, dass er Hans Konrad Schmidt heißt.
Ja. Aber Kenneth, bin ich auch Ire vielleicht?
Nicht, wenn du Teil der Oberschicht bist.
Auf keinen Sorry. Fall.
Versoffene ja,
Iren
das
werden
stimmt.
nur Polizisten.
Du, warte mal, ich habe eine Idee. Das mache ich gerne, wenn ich mir Figuren ausdenke. Es gibt eine Internetseite, den Fake Name Generator, der neben falschen Namen auch komplette falsche Identitäten anlegt. Wenn man sich zum Beispiel in einem Forum registriert und da keine echten Daten angeben will, aber irgendwie eine E-Mail-Adresse braucht für die Bestätigung und so weiter, der generiert einem das. Und da kann man natürlich als Namensbereich auch United Kingdom auswählen. Ich gehe mal davon aus, dass du amerikanisch, dass du männlich sein willst.
Ja.
Und dass du englisch-walisische Namen haben möchtest und Harvey Matthews.
Ich finde es mega witzig, man kann als Namenssatz Hobbit nehmen.
Ja gut, okay. Wenn du dich halt in Mittelerde anmelden willst.
Also ich habe hier einen Alexander O'Neill bekommen.
Ja.
Oder einen tatsächlich männlich Namenssatz Englisch Wales Muhammad Duffy.
Naja, heutzutage halt, ne?
Aber Duffy finde ich gar nicht schlecht. Kenneth Duffy heiße ich denn.
Kenneth Duffy.
Wie Mit heißt U, du noch das, ne?
D-U-F-F-Y.
Mein Name ist Callahan Fitzgerald.
Okay. Weil Kenneth und Callahan so nah beieinander.
Du kannst den einen Ken und den anderen Kerl nennen.
Oder wir haben noch einen dritten und dann heißt unser Detektivbüro KKK.
Das ist eine super Idee, aber Callahan schreibt sich mit C.
Ah, verdammt, Axe.
Dann könntet ihr immerhin noch CKY hinziehen.
Wir können aber auch KFC sein.
Oder ABC.
Aber wenn ihr KFC sein wollt, muss Hannes sich leider in Fallister umbenennen. Egal, Leute, wir sind bei einer halben Stunde und wir haben noch nicht einen einzigen Wert ausgerechnet.
Das ist richtig.
Also, passt auf, wir weichen etwas ab. Im Private Eye-Regelwerk wird normalerweise gewürfelt. Das kann aber dazu führen, dass manche
das Werte Servo sehr groß wird. Werden
und andere Werte nicht und dass man sich dann eine halbe Stunde lang Servos Gejammer anhören
es
muss.
Es war nicht Gejammer, es war rechtschaffener Zorn gemischt mit Gejammer.
Ich bin immer dabei, ja, wenn es ums Würfeln geht, weil ich knüffel euch zu Tode.
Ich bin kein großer Freund von gewürfelten Charakteren, aber also, weil zumindest in den frühen Cthulhu-Regelwerken war es immer so, würfel die Werte aus und überleg dann, welcher Beruf dazu passt. Und wenn man halt sagt, ich will einen Hochschulprofessor spielen und dann würfelt man Bildung 2 aus und Stärke 80, dann ist der wohl Sportdozent.
Du musst mal Low Blow, aber ausgeben, gut, würde ich sagen. Ne?
was ich meine, ist halt, das mag ich nicht so. Ich mag Systeme, wo man die Punkte einigermaßen frei verteilen darf und genau das machen wir. Statt dem errechneten Mittelwert von 301 Punkten waren es, glaube ich, habe ich entschieden, dass wir 350 Punkte verteilen. Das heißt, ihr habt jetzt 350 Punkte, die ihr verteilen dürft auf 6 Eigenschaften, nämlich Stärke, Geschick, Konstitution, Intelligenz, Ausstrahlung und Bildung.
300 Punkte.
Intelligenz und 350
Punkte. 350, habe ich ja gut zugehört.
Ja. Während ihr das macht, erzähle ich so ein bisschen, was diese Eigenschaften halt repräsentieren. Ich denke, Stärke und Geschick ist relativ klar. Konstitution ist die eigene Widerstandsfähigkeit, also wie der Körper gebaut ist, wie gut ist man gegen Krankheiten gewappnet oder ist man eher kränklich oder wie gut kann man Schmerz ertragen, solche Dinge. Intelligenz ist eben, wie intelligent, wie scharfsinnig, wie schlagfertig und wie gut ist die logische Kombinationsgabe des Charakters. Beinhaltet natürlich auch so Gefühlsintelligenz und Empathie und unterscheidet sich deswegen auch von Bildung, weil Bildung ist eben alles andere, nämlich alles an Wissen, was man erlernt hat durch schulische Ausbildung, durch Selbststudium in Büchern oder weil man vielleicht einen Privatlehrer hat, weil man ein reicher Schnösel ist oder so. Das ist eben Bildung und das andere ist Intelligenz. Das heißt, es gibt intelligente, ungebildete Charaktere und es gibt gebildete Idioten. Oder man ist ausgewogen. Und was habe ich jetzt vergessen?
Aussehen. Genau,
noch die Ausstrahlung. Ausstrahlung ist halt, wie charismatisch ist man, wie attraktiv ist man, wie vertrauenswürdig ist man. Also ein sehr charismatischer Charakter ist halt ein guter Schlangenölverkäufer, sage ich mal. Ne? Der kann halt Leute mit seiner Silberzunge um den Finger wickeln, während ein uncharismatischer Charakter vielleicht sogar oft für Verbrechen angeschuldigt wird, einfach weil er eine Verbrechervisage hat. Wir kennen das alle aus TKKG. So, und jetzt bin ich gleich sehr gespannt, wie ihr eure 350 Punkte verteilt habt.
Gibt es ein Minimum an Werten? Das ist ja dann.
Ja, 10.
Das
ja,
sind dann Prozente, ne, sozusagen.
Genau, die Eigenschaft ist mindestens 10 und maximal 97. Und das ist maximal 97, weil 98, 99, 100 bei einer Probe immer ein Fehlschlag ist.
Wir hatten die Werte ja schon mal ausgewürfelt gehabt in Fulda.
Ja, das stimmt. Wir hatten ursprünglich mal gewürfelt.
Da hatte ich 397 Punkte. Ah, jetzt muss ich 47 Punkte abziehen.
Abziehen ist immer leichter als raufrechnen.
Du weißt gar nicht, wie viel ich weniger jetzt habe, aber das ist ein anderes Thema.
Ich muss auch sagen, ich habe die 350 bewusst so in der Mitte bis eher unten gewählt, weil ich ein großer Freund davon bin, wenn Charaktere sich durchs Rollenspiel und durch Erlebtes noch entwickeln können. Und das finde ich immer nicht so gegeben, wenn man halt mit gewürfelten und gleich schon sehr hohen Werten anfängt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mal eine DSA-Runde gespielt, wo wir mit sehr hochstufigen Charakteren eingestiegen sind. Da konnte man sich halt von vornherein alles, was man gerne können und haben wollte, kaufen, weil man so viele Punkte hatte, dass irgendwie der Fortschritt in der Kampagne sich marginal und nichtig anfühlte.
Ich habe meine 350 Punkte verteilt.
Ich auch.
Okay, dann.
Ich auch.
Pass auf, dann fange ich mal mit Olaf an, weil ihr alle fertig seid. Ja. Die Reihenfolge ist Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intuition, Ausstrahlung, Bildung. Und Olaf, du diktierst mir das jetzt einfach von oben.
Stärke 45, Geschicklichkeit 50, Konstitution 45, Intelligenz.
Nicht ganz so schnell. Intelligenz, ja?
70.
Oh, ein smarter Bursche.
Aussehen 65 und Bildung 75.
Gut. Ich rechne da jetzt mal nicht die Probe nach. Warte, macht Excel automatisch, sind 350. Und du kannst dir schon mal notieren, falls du es nicht schon hast, dass du hast 9 Lebenspunkte.
Habe ich noch nicht, tue ich.
Ja, ne? Lebenspunkte sind Konstitution geteilt durch 10, nee, geteilt durch 5 abgerundet. Das heißt, wenn man einen Wert von 100 hat, kommt man halt auf 20 Lebenspunkte. Du bist also ungefähr bei der Hälfte von dem, was maximal möglich ist. Aber Lebenspunkte, ne? Wie oft wird schon auf euch geschossen werden? Das kann niemand sagen. Jedes Mal. So, Servo, schieß los.
60, 50, 70, 50, 60, 60.
Das entspricht auch 350 Punkten. Du hast dich nicht verrechnet und du hast sogar 14 Lebenspunkte.
Das ist aber auch okay, denn ich bin ein junger irischer Polizist.
Kannst also und saufen wie ein Loch.
Das auch. Aber das ist.
Dass man bei Ire immer sofort an Alkohol denkt.
Ich weiß auch nicht warum, aber es stimmt.
Okay, Hannes.
50.
Ja.
70.
Mhm.
45.
Mhm.
90.
Oha, intelligent.
50. 45.
Intelligent und ungebildet. Auch du hast 9 Lebenspunkte.
Ja, ich habe die Werte so gelegt, Stärke und Geschicklichkeit und Konstitution recht runter, weil die Zeit im Gefängnis natürlich auch an der körperlichen Konsistenz nagt. Aber weil er halt so clever ist, hat er überlebt.
Verstehe. Er ist anpassungsfähig wie eine Ratte.
Cool, aber nutzlos.
Eine schottische Ratte aus irgendeinem hinterletzten Loch.
Also mit dir muss ich
nicht
langsam
sprechen. Und
damit
meine ich einen See. Ach, Sie sind Ihre, sagen Sie das gleich, dann rede ich langsam.
Habe ich bei D&D, mein Charakter, der hat die Fähigkeit erwürfelt oder dass ich mit dummen Menschen langsam rede.
Was für ein Regelwerk ist es denn, wo man auf sowas würfelt?
D&D 5.
Bei D&D würfelt man doch auf alles. So, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Und zwar, ihr kriegt jetzt 115 Punkte, die ihr auf eure Fertigkeiten verteilen könnt. Fertigkeiten sind eben Dinge, die nicht so körperliche Eigenschaften sind, die quasi unveränderlich sind, außer ne, bestimmte Anlässe treten ein sollen. Fertigkeiten ist alles, was man wirklich lernen kann, wie zum Beispiel Fremdsprachen, Naturwissenschaften, Schauspielerei, Psychologie, der Kampf mit Waffen, das Klettern. Gesetzeskunde, Fälschen von Dokumenten und Ausweisen oder eben auch, Olaf hat es vorhin schon genannt, das Lenken einer Droschke, weil das mit das einzige Fortbewegungsmittel ist, was es gibt, neben dem Fahrrad.
Das Fahrrad wird sich nie durchsetzen.
Nee, ich glaube auch an das Pferd.
Das ist Quatsch.
Das Auto ist nur eine Modeerscheinung.
Finde ich auch.
So, das heißt, ihr habt jetzt 115 Punkte. Was ich euch schon eingetragen habe, ist, dass ihr quasi schon die Grundchance habt. Also in jeder Fertigkeit hat man erstmal eine Grundchance. Zum Beispiel Droschke lenken kann jeder mindestens auf 10. Das geht nicht drunter. Auch da dürft ihr jetzt eure 115 Punkte frei verteilen. Also sagt mir gleich nur, welche Werte ihr geändert habt und worauf. Und berücksichtigt auch bitte dabei, ich weiß, es wird nicht passieren, außer ihr steckt jetzt fast alles in einen Wert. 97 ist das Maximum. Und ich sage noch eine Sache dazu. Ein hoher Wert in einer Eigenschaft, und zwar mit hoch meine ich mehr als 68, bringt einen zusätzlichen Bonus auf die Fertigkeit. Das heißt, wenn ihr irgendwie wisst, das ist eine Fertigkeit, die zu einer Eigenschaft gehört, die ihr hoch habt, müsst ihr da ein bisschen weniger Punkte reinstecken. Ja, also jetzt, ich mache mal ein Beispiel für unsere Zuhörer, weil die sehen das Dokument ja nicht. Ich nehme jetzt mal Olaf. Olaf hat Bildung 75 gewählt. 75 ist größer als 68. Und jetzt gibt es zum Beispiel die Fertigkeit Gesetz. Gesetz hat eine Grundchance von 5. Weil Olaf allerdings einen Wert von 75 in Bildung hat, kriegt er einen Bonus von plus 5, ohne da einen Punkt reinstecken zu müssen. Das heißt, Olaf hat quasi bei Gesetz jetzt schon mindestens 10. Diese Boni braucht ihr nicht ausrechnen, das mache ich im Anschluss in aller Ruhe und aktualisiere die Werte und teile euch die dann mit. Nur, dass ihr jetzt eure 115 Punkte verteilt.
Den Boni packst du nochmal oben drauf, sozusagen auf unsere Werte. Okay.
Genau, genau, genau.
Okay, dann bin ich soweit.
Dann darfst du gerne auch schon anfangen.
Ja, ich habe gewählt Fälschen auf 30%.
Mhm.
Gesetz auf 30%.
Okay, da ist jetzt dein Bonus.
Noch nicht mit drin, nee, genau.
Gut, okay.
Psychologie habe ich auf 55 gesetzt.
Oha. Okay.
glaube, das war's, oder? Warte mal eben ganz kurz.
Ich habe das jetzt nicht mitgerechnet. Ich habe einfach nur die Werte aktualisiert. Noch eine Anmerkung. Sollte jemand von euch den Punkt Fremdsprachen oder Wissenschaft nehmen, ich wüsste nicht warum, aber falls ihr das schon nehmt, Fremdsprachen und Wissenschaft gliedert sich auf. Also zum Beispiel habt ihr dann Ahnung in Französisch und Deutsch, aber nicht in Fremdsprachen allgemein. Also ihr lernt nicht alle Fremdsprachen gleichzeitig. Und genauso auch bei den Wissenschaften.
Voll unrealistisch. Ach so.
Ihr steckt dann Punkte in Chemie oder Physik und nicht in Wissenschaft an sich. Das habe ich vergessen zu sagen, das tut mir leid.
Ja, ich habe Wissenschaft dadurch, tatsächlich hochgesetzt. Abschluss
habe ich einfach einen allgemeinen, bin ich so ein allgemein Wissenschaftler wie Humboldt geworden.
Ja, dafür müsstest du dann sehr viele Punkte in Wissenschaft stecken und das immer weiter aufgliedern in Physik, Chemie, Mathematik, Informatik. An dem Moment. Streich Informatik.
Ich habe Wissenschaft auf 25 gesetzt.
Okay, welche Teile der Wissenschaft hast du denn?
Ich würde dann Physik nehmen.
Physik auf wie viel?
Das muss ich komplett einfach nur verteilen, ne?
Ja, wenn du jetzt, du hast ja, das ist ja, eine Grundchance hast du ja von 5.
Ja.
So, das heißt, du hast da jetzt 20 Punkte reingesteckt.
Richtig, genau.
Wie viele von diesen 20 Punkten sollen in Physik?
10.
Gut, dann hast du einen Wert von 15 in Physik. Und jetzt musst du die anderen 10 Punkte noch in eine andere Naturwissenschaft stecken.
Ja, da würde ich Beispiel Chemie nehmen, genau.
Ja. 15 Punkte in Physik. Olaf ist voll clever.
Ja, das stimmt.
So, okay, gut. Das waren dann deine 115 Punkte?
Genau.
115 oder 150?
115.
115, okay.
Ja.
Gut. Servo, wie schaut's? Hast du schon?
Ich brauch noch.
Hannes, wie schaut's? Hast du schon?
Ich brauch auch noch ein bisschen, weil ich 150 verstanden habe.
Ah, okay. Dann rechne noch
mal wieder raus. Also ich habe, wenn ich jetzt alles so verteile, ich mache das ja mathematisch.
Das ist schön, dass du es nicht alphabetisch machst.
Deswegen sind wir bei der PISA-Studie so schlecht gewesen in diesem Jahr.
Nein, ich mach das immer mit einer relativen Gleichverteilung halt. Ich rechne den Durchschnitt aus und dann gucke ich und, weißt du?
Ich glaube, ich würde auch sagen, Sebo ist so ein bisschen aus dem PISA-Alter raus. Also wenn bei Sebo Leute klingeln und fragen, ob er bei PISA mitmachen würde. Also ich stelle mir das gerade so vor, zwischen den ganzen 8-Klässlern oder 5-Jährigen sitzt halt dieser eine riesige Typ. So
voll der Ogre.
Mit Vollbart, ne? Ich habe schon wieder meinen Bleistift durchgebrochen.
Mrs. Hoover, ich habe meinen Bleistift komplett in die Nase geschoben. Ich wäre fertig, Tom.
Ja, das waren alle. Okay, schieß los.
Schusswaffen 30.
Ja, du bist beim Militär gewesen, das ist nicht verkehrt, dass du das ein bisschen kannst.
Schlösser öffnen 10.
Ja, du hast im Gefängnis gesessen.
Wahrnehmung 10. Ja.
Wahrnehmung 10. Du hast bei Wahrnehmung schon eine Grundchance von 25, dann macht das 35, ja.
Medizin 40?
Okay, Medizin gibt es nicht. Oder habe ich das überblättert? Warte mal, lass mich mal eben einmal gucken. Wir dürfen neue Fertigkeiten einfügen und sollte ich jetzt Medizin vergessen haben abzuschreiben, füge ich es natürlich hinzu. Und sollte ich nicht vergessen haben, es abzuschreiben, dann fügen wir es hinzu, weil um Himmels Willen natürlich braucht man Medizin. Also.
Ich habe ja den alten Charakterbogen als PDF, und da haben wir Medizin dazugefügt damals. Also ich habe Werte von damals, die Fähigkeiten von damals genommen und habe sie nur angepasst, weil sie jetzt weniger Punkte sind. Also,
kann ich dich vielleicht sonst überzeugen, dass wir das in Musizieren ändern?
Nee. Also Medizin habe ich gesagt, Wahrnehmung habe ich gesagt, Schusswaffen habe ich gesagt, Schlösser öffnen, sagte ich. Schleichen 15.
Warte, lass mich eben Medizin hinzufügen. Medizin hattest du gesagt eine 40, ne?
Ja.
Gut. Dann, was hattest du? Schleichen hattest du?
15.
Also hast du da jetzt 30.
Ja.
Gut. Weil sonst trage ich 15 ein und die hattest du vorher schon.
Nicht, also, nur die Werte, die ich verteilt habe, ohne die Boni.
Okay, gut, ja. Olaf hat es anders gemacht. Nicht, dass ich gleich Mist aufschreibe. Okay, nächster.
Fremdsprachen 10.
Welche Fremdsprache?
Ägyptisch. Wie nützlich.
Entschuldigung, ist hier irgendjemand, der Englisch spricht oder Altgriechisch? Okay, Ägyptisch hast du also einen Wert von 15.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, Altägyptisch gibt es auf jeden Fall auch, ja. Oder Orkan spricht das.
Orkan.
Orkan.
Gut. Ja, ich war in Ägypten stationiert als Soldat, deswegen schnappt man vielleicht das eine oder andere auf.
hast du den Suezkanal verteidigt.
Den gab es damals noch gar nicht.
Sag mal jetzt eben schnell, waren das alle Werte oder hast du noch einen?
Nee, das war's.
Okay, gut, dann in Ordnung. Dann, Servo, bist du so rein? Ja. Dann schieß los.
Faustkampf 18.
Also hast du da 3 Punkte reingesteckt?
Nein, also insgesamt habe ich...
Ach, du hast 18 reingesteckt, ja, sodass du auf 33
genau kommst. Genau, soll ich den Endwert sagen oder das, was ich reingesteckt habe?
Nee, sag mir mal bitte den Endwert, dann vertippe ich.
Okay, also Faustkampf 33. Ja. Gesetz 24. Okay. Schusswaffen 20.
Warte. Schusswaffen ist da. Ja.
Spurensicherung 27. Mhm. Stadtkenntnis 30.
Okay.
Verfolgen 26.
Ja.
Und Verhören 40.
Verhören 40.
Hast du dich schon gewählt im Faustkampf? Zwei dumme Gedanken.
Ja, was mit Faustkampf? Ja, du hast doch Faustkampf schon gewählt. Warum hast du denn da noch Verhören? Also,
weil ich das vielleicht kombinieren kann.
So, verstehe.
Da komme ich insgesamt
auf gleichzeitig gut im Kopf und böser Kopf.
Da komme ich auf 73.
Da kommen jetzt bei euch teilweise noch Boni drauf. Wie gesagt, das rechne ich gleich aus, wenn wir off-mic sind und aktualisiere das dann für euch. Das ist jetzt einfach nicht spannend. Jetzt fragen sich die Zuhörer wahrscheinlich, was sind denn diese ganzen kryptischen Werte? Private Eye, das haben wir noch nicht gesagt, ist ein W100-System. Das heißt, es basiert auf einer Wahrscheinlichkeit von 100%. Das heißt, man benutzt einen 100-seitigen Würfel. Oder eben zwei Würfel in 10er-Schritten, wovon der eine die 1er und der andere die 10er darstellt, um zu ermitteln, wie gut man etwas kann oder ob etwas gelingt. Schaut man halt, welchen Wert man hat. Also jetzt nehme ich zum Beispiel mal Sebo, der gerade versucht, jemanden zu verhören. Und Sebo hat also eine Grundchance von 40%, dass er bei diesem Verhör einen Erfolg erzielt. Jetzt kann ich sagen, der Typ schützt seine Ehefrau und ist deswegen besonders abgeneigt, die Wahrheit zu sagen. Dann würde ich Sebo sagen, okay, pass auf, du erleidest einen Malus von 10 Punkten. Du kannst also nur eine 30% Chance haben. Oder der Typ ist total redselig, weil sie ihn betrunken gemacht haben. Kann ja passieren, dann würde ich vielleicht einen Bonus von 10 Punkten geben und dann wäre es schon eine faire 50-50-Chance. So einfach funktionieren die Proben, ob Dinge in der Spielwelt gelingen. Und ich sage gleich dazu, wie immer beim Rollenspiel, Alltägliches, wie die Schuhe zu binden oder eine Haustür aufmachen, verlangt keine Probe. Alles, was irgendwie den Ausgang einer Geschichte beeinflussen kann oder wo der Erfolg fraglich oder kritisch sein kann, das verlangt allerdings eine Probe. Und eine meiner absoluten Lieblingsrollenspielregeln aus dem Cthulhu-Universum wenden wir an. Es gibt nämlich in dem Sinne keine Erfahrungspunkte, die verteilt werden, sondern wenn ihr eine Probe macht in einer für die Geschichte wichtigen Situation, es ist zum Beispiel jetzt besonders wichtig, dass ihr den Sprung von Hausdach zu Hausdach schafft, oder es ist sehr wichtig für den Fortgang der Geschichte, dass ihr im Verhör einen Erfolg erzielt. Wenn ihr in so einer Situation eine Probe schafft, kriegt diese Probe einen Haken, also diese Fertigkeit. Und nach einer abgeschlossenen Geschichte, also wenn wir quasi die Erfahrung Revue passieren lassen und daraus lernen, dann wird gewürfelt, ob ihr eine Steigerung bekommt. Und dann kriegt ihr auch direkt 1 bis 10 Punkte einfach drauf, ohne dass ihr irgendwie XP ausgeben müsst. Und dann kann es auch sein, dass ich sage, so alle kriegen jetzt, weil in dieser Geschichte war zum Beispiel eine Droschkenverfolgungsjagd, an der ihr alle teilgenommen habt, ihr kriegt alle auf jeden Fall einen Haken, egal ob da eine erfolgreiche Probe war oder nicht. Einfach so, dass die Charaktere sich wirklich an dem, was sie erlebt haben, entwickeln und nicht auf einmal, wir haben die ganze Zeit ein Haus observiert und 2 Wochen später spreche ich fließend Mandarin.
Er hätte ja lernen können, Mandarin lernen können, während er observiert. Aber stell dir vor, also langweilig
oder was?
Ja, wir haben 150 Goblins getötet, deswegen kann ich jetzt Geige spielen.
Ja, das ist so eins der klassischen Beispiele, wie aus dem absoluten Nichtschwimmer quasi der nächste Michael Phelps wird, weil man 2 Wochen lang ein Abenteuer im Gebirge gespielt hat. So, ne, deswegen finde ich es immer ganz cool, wenn erstmal, ob man wirklich was draus gelernt hat, ist halt fraglich, aber das Schöne ist halt bei diesem System, je schlechter du in einer Fertigkeit bist, desto leichter ist es, sie zu lernen, also ein erfolgreiches Lernen zu haben, weil du musst quasi die Probe du musst die Probe quasi nicht schaffen. Also du musst über deinen Wert, den du hast, würfeln, damit du sie steigern darfst, also den Wert. Das ist natürlich, wenn du schon Fremdsprachen 85 hast, deutlich schwieriger noch was Neues zu lernen, als wenn du gerade mal so Stufe 5 hast und mit Händen und Füßen Bonjour sagen kannst. Also deswegen mag ich das System ganz gerne. Und außerdem kommt es bei Private Eye auch gar nicht so sehr aufs Würfeln und auf die Zahlen an, sondern es kommt mehr darauf, dass man eine stimmige Geschichte erlebt und dass man logische, kriminalistische Schlüsse zieht. Und deswegen bin ich halt so ein großer Fan davon, dass es so ein simples Regelwerk hat.
Habt ihr auch schon die Stimmen für eure Charaktere rausgesucht?
Also ich nehme diese Stimme hier, pass auf. Hi. Also ich bin, verstehst du, ich werde sie nicht verstellen.
Wahrscheinlich. Ach so. Ich übe gerade meinen schottischen Akzent, aber ich bin schlecht drin.
Das ist total Quatsch, dass wir alle gerade mit englischem Akzent reden. Das ist hart.
Irgendwie. Außerdem klingt dein schottischer Akzent sehr, sehr amerikanisch.
Ja. Ich weiß, ich übe noch. Ich habe schon eine Internetseite rausgesucht, wie man schottischen Akzent spricht.
Also tatsächlich finde ich es immer ganz charmant, wenn man irgendwie Lehnwörter benutzt. Also bei DSA zum Beispiel gibt es ja das Horasreich, wo die Namen alle italienische Anleihen haben. Und wenn man dann flucht, wenn ich Horasia spiele, die fluchen dann halt auf Italienisch. Da sagt man dann sowas wie Waffanculo oder Stronzo oder so. Ne? Und das gibt dem Ganzen irgendwie so Charakter. Und wenn du irgendwie so irische, traditionell irische Begriffe benutzt,
Das war in irgendeinem DSA-Computerspiel auch mal so, ne, dass sie auf einmal den Bayerisch gesprochen haben.
Das war Baldur's Gate. Das war
Baldur's Gate, stimmt, du hast recht. Aber irgendwie sowas, ein Rollenspiel. Das war
die deutsche Fassung von Baldur's Gate, wo die Elfen dann gesächselt haben, weil im englischsprachigen Original halt alle möglichen englischen Akzente und Dialekte benutzt wurden, hat man das halt eingedeutscht. Und dann gab es halt sächselnde Elfen. Und nur, wer kommt da aus dem Wald? Ah, furchtbar.
Alpha Wübsch, ich bin ein Hochelf.
Wir sollten nicht unsere sächsischen Hörer jetzt.
Nein. Das Problem mit deutschen Dialekten ist halt, dass so gut wie alle wirklichen Mundarten und Dialekte irgendwie als bildungsfern gelten. Also, wenn jemand so richtig Kölsch spricht oder so richtig sächselt in der Geschichte, in einem Film oder so, dann ist das irgendwie immer ein dummer Charakter. Und Hochdeutsch wird immer so als die Sprechart des Bildungsbürgertums angesehen. Und ich glaube, deswegen kam das so ein bisschen, dass das im Baldur's Gate so deplatziert wirkte.
Jede sächselnde Fantasy-Rasse ist deplatziert. Genauso wie irgendwelche.
Dass es Fantasy-Rassen waren, die dann deutschen Dialekt gesprochen haben, bayerisch bei den Zwergen, sächsisch bei den Elfen und so, das kommt noch hinzu, dass das deplatziert wirkt, auf jeden Fall.
Zwergen lasse ich mir bayerisch ja noch eingehen, aber hätten dann die Elfen nicht irgendwie so friesisch auch sprechen Bergvolk, können? Ne? So, es gibt ja diese kühle Distanziertheit der Nordländer und die Elfen sind ja auch so distanziert. Moin, wir mögen dich hier nicht, hau ab.
Ja,
lass das bitte, Sebastian, ne? Genau.
Bitte?
Ich wollte mal Sebastian zitieren, dass wir irgendwie, wenn ihr norddeutsche Dialekte macht, lasst das bitte sein.
Ja.
weil das wirkt nämlich so ein bisschen schräg, wenn ihr das macht. Bei uns klingt das ja noch fast normal, obwohl wir auch nicht so sprechen. Aber dir klingt das irgendwie. Ich weiß nicht, das ist wieder so eine Geschichte, wo Hannes gleich sagt, ihr Tom sie ausgedacht. Aber Kommilitone von mir war Ostfriese. Und
Ostfriese, ist ja jetzt kein Ostfriese mehr.
Nee, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm, aber der hat halt auch sehr friesisch, also der hatte wirklich diesen Dialekt, das war, ja moin, ne, oder auch, ja, der Manto. So, und wir sind also am Rechnen und wir sind gerade bei Matrizenrechnung und du kannst Matrizen miteinander multiplizieren und dadurch
Megatrizen machen.
So, und die dann gibt es dann eine Transformationsmatrix und die wird meist mit einem großen T abgekürzt. Und ich habe ihm dann einen Rechenweg erklärt und er steht da und guckt drauf und sagt, und was ist mit T? Und ich gucke ihn an und fange über beide Ohren an zu grinsen und er steht da, oh nee, jetzt habe ich wieder was gesagt.
Gesagt vor allen Dingen.
Ja. Dinge, die nicht passiert sind, 100.
Ja, siehst du, danke, alles. Gut, Wir sind, glaube ich, fast soweit durch. Also die grundlegenden Spielregeln habe ich erklärt. Es basiert auf einem 100-seitigen Würfel. Ihr habt eure Charakternamen, ihr habt eure Charakterwerte. Und was ihr jetzt noch bis zum nächsten Mal machen werdet, ist, euch eine Hintergrundgeschichte aufzuschreiben. Also, wer ist euer Charakter? Wie sind eure Familienverhältnisse? Seid ihr verheiratet? Seid ihr verlobt? Seid ihr Single? Habt ihr Geschwister? Leben die in der Stadt oder leben die in eurer Heimat? Wir haben ja einen Schotten und einen Iren in der Runde. Habt ihr enge Freundschaften zu Leuten aus der Stadt? Wie ist euer Einkommen? Also, wenn jetzt der Polizist sagt, er ist Multimillionär, bin ich skeptisch. Aber wenn er sagt, er kann von seinem Gehalt gut leben und hat vielleicht ein kleines Zimmer irgendwo gemietet, ne? Das klingt dann halt plausibel. Und so, was zeichnet euren Charakter aus? Also Hannes hat schon gesagt, er hat im Gefängnis gesessen und war im Krieg. Also das ist jemand, der hat definitiv irgendwie schon was in seinem Leben erlebt. Und das wird ihn irgendwie geprägt haben. Gibt es besondere Ängste, besondere Begabungen oder Talente? Gibt es irgendwas, was ihr in eurem Leben erreichen wollt? Gibt es Dinge, die euch besonders gut gefallen? Habt ihr ein Faible für Tanz und Musik? Oder versteht ihr euch so einigermaßen auf Kunst und könnt irgendwie mit alten niederländischen Meistern was anfangen?
Die waren damals also noch was. Neu, ne? Also, just
ja, die waren noch, das waren noch die neuen alten Meister. Ja, ich sag mal, ein Rembrandt ist auch damals schon alt. Und oder irgendwie so Gemälde aus der Renaissance, also irgendwie Leonardo da Vinci, die sind ja auch schon 300 Jahre alt.
Als du eben gerade von alten holländischen Meistern gesprochen hast, habe ich an mittelalten Gouda gedacht.
Esst ihr gerne Käse? Das wäre zum Beispiel auch.
Nee, in meiner Freizeit beschäftige ich mich mit Prostituierten Aufschlitzen in Whitechapel. Also.
Zugucken, partizipieren oder initiieren?
Initiieren, durchführen und.
Und verschleiern.
Hinterher verschleiern und selber ermitteln.
Ich glaube, der Täter ist hier lang gegangen.
Ja?
Wie kommen Sie denn drauf? Ich werde mich ja wohl noch an gestern Nacht erinnern. Ja, ihr merkt schon, es ist ein etwas anderes System als 1W6 Freunde. Es ist ein bisschen komplexer, aber nicht viel. Und ich sage auch dazu, wir werden, glaube ich, erstmal für unseren ersten Fall keine, also es gibt für ein Private Eye natürlich auch Geschichten zu kaufen. Also es gibt dann so Hefte, in denen sind immer so 2, 3 Kriminalfälle und ein paar Anregungen für weitere Fälle drin. Die gibt es zu kaufen. Davon werden wir erstmal keinen Fall spielen, weil mir eine eigene Geschichte es deutlich leichter macht, die Charaktere zusammenzuführen. Und vor allem, weil wenn wir öffentlich im Podcast diese Abenteuer spielen, dann kennen ja Leute, die es vielleicht selbst mal spielen wollen, die Lösung des Falls. Und das finde ich immer so ein bisschen meh.
Ja, das ist, wenn wir denn drauf kommen, ne?
Ja. Ja, vielleicht spielen wir dann auch irgendwann mal eine offizielle Geschichte von der Redaktion Fantastik, aber dann mit einer fetten Spoilerwarnung.
Ja, das stimmt. Wir werden auch versuchen, ein bisschen seriöser zu spielen. Also bei 1W6 Freunde bietet sich ja sehr viel an Klischees so an. Sicherlich gibt es bei Private Eye auch Klischees, aber ich habe so für mich so gedacht, dass es denn schon reelle Krimis sind, die wir dann spielen.
Ja, so habe ich es auch geplant und ich plane auch, so die Charaktere glaubwürdig zu spielen und auch meine Stimme zu verstellen, um deutlich zu machen, mit wem ihr es gerade zu tun habt. Das ist für mich immer so eine Gratwanderung, weil man lutscht. Man rutscht leicht ins Parodistische.
Ja.
Und das ist dann immer schwierig, weil wenn man nicht aufpasst, verkommt ein Nichtspielercharakter unglaublich schnell zur Karikatur.
Yeah.
Also in meiner anderen Private Eye Runde gab es einen Anwalt, der hat immer so gesprochen wie der Typ mit dem Klemmbrett aus Asterix erobert Rom. Gaius Maximus.
Gaius Pupus,
das war's, ja. Der hat immer so gesprochen, das war anfangs ein Running Gag, aber irgendwann, weil ich es durchgezogen habe, wurde der Charakter sehr glaubwürdig und sehr geschätzt und hat auch dann so einen eigenen Charakter bekommen. Also,
werden wir jetzt unseren ersten Ansprechpartner, Jungs, hört bitte zu, ne? Der erste Ansprecher ist der Leiter des Eunuchen Gentleman Clubs in Westminster.
In Open Trouser at Up Aben, oder wie genau. Die heißen.
Eine hübsche Frau ist wie eine Blume, man muss sie ja nicht pflücken. Ich sag gleich dazu, bei Olaf, bei dir würde mich sehr interessieren, wer dein Chef ist in der Versicherung. Sebo, bei dir wäre es auch ganz gut, wenn du einen Namen für einen direkten Vorgesetzten nennen kannst. Also wer ist quasi dein Chief Inspector oder wer leitet das Revier, in dem du quasi deinen Dienst verrichtest? Und bei Hannes, vielleicht hast du alte Militärfreunde in der Stadt. Also so ein paar soziale Kontakte und Freunde und Ansprechpartner für Ermittlungen gestehe ich euch zu. Ihr seid ja nicht neu in der Stadt. Ihr lebt da ja schon länger. Das heißt, ihr kennt Leute. Wenn es wichtig ist, dass ihr jemanden kennt, den ich für die Geschichte brauche, dann sage ich euch das. So, pass auf, du kennst den und den. Aber so ein paar Leute könnt ihr euch auch ausdenken. Vielleicht, ne, ich spinne die dann weiter, ich greife die dann auf. Oder wenn ihr die spontan einbauen wollt, kriegen wir das auch hin. Nur, dass ihr das halt berücksichtigt beim Aufschreiben.
Machen wir. Mein einziger Ansprechpartner ist die Flasche.
Also mein Vorgesetzter ist natürlich Superintendent Reynolds.
Ich hatte gehofft, dass du jetzt Powell sagst. Superintendent Powell.
Nein, ich werde mir was ausdenken.
Ja, und da bin ich sehr gespannt drauf. Und jetzt haben wir quasi die Charaktererstellung gemacht und euch wahrscheinlich auch ein bisschen neugierig auf Private Eye. Wenn euch das Spiel per se interessiert, holt euch das Regelwerk. Es ist nicht teuer. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Ich glaube, 40€ oder so. Meins hat, glaube ich, 38€ damals gekostet. Das ist ein tolles Buch, in dem auch sehr viele interessante Dinge über London und das englische Empire im 19. Jahrhundert drin stehen. Also ist für Rollenspieler auf jeden Fall eine Anschaffung wert. Und ansonsten schauen wir mal, wann wir unseren ersten Fall gespielt bekommen.
Oh, warte mal, auch wenn das vielleicht nach hinten losgeht, ne? Aber ich würde mich freuen, wenn in den Kommentaren ein paar Geschichten zu meinem Background, also Kenneth Duffy ist Arbeiter eines Versicherungsunternehmens als Detektiv dort beschäftigt. Was ist das denn für eine Versicherung? Vielleicht gibt es ja ein paar Ideen, die in den Kommentaren drin sind. Da würde ich mich ja mal drauf einlassen.
Das klingt nach einer guten Idee, das klingt interessant. Würdet ihr anderen auch ein paar Vorschläge hören wollen? Ihr müsst sie ja nicht umsetzen.
Dann würde ich gerne wissen, warum Alistair Nathamus McComb im Gefängnis saß.
Okay, und bei Sebu, warum bist du nicht mehr in deinem irischen Heimatdorf?
Ja, weil es da nichts gab.
Warum hast du Hobbington verlassen?
Kartoffelkrise.
Um in die Welt zu ziehen. Der einzige Hobbit ohne behaarte Füße.
Um in die Welt zu ziehen und Leute zu verprügeln.
Ja. Er lebt den irischen Traum.
The Walking Fist nennt man ihn auch.
Ich habe aber, wenn die Community unbedingt was machen möchte, unsere Spezies, dann dürft ihr meinem Schlagstock einen Namen geben.
Ich bin sehr gespannt, auf was für Ideen und Vorschläge ihr in den Kommentaren
kommt. Also was für eine Versicherung, für was für eine Versicherung arbeite ich? Bitte seriöse Ergebnisse reinschreiben, weil sonst bin ich nachher Versicherung für Hackfleisch halb und halb irgendwie leicht vergammelt oder so.
Ich bin sehr gespannt drauf und ich weise noch einmal darauf hin, das hier ist ja ein Kalendertürchen, das heißt, mit jedem Kommentar und jeder Idee, die ihr äußert, nehmt ihr auch automatisch an unserem Weihnachtsgewinnspiel teil. Und zwar verlosen wir ja 24 Preise unter allen eingesendeten Kommentaren, also quasi zufällig, nicht tagspezifisch. Und ihr müsst auch nicht jeden Tag kommentieren. Es reicht, wenn ihr einmal im Dezember kommentiert habt, dann seid ihr quasi im Preispool drin. Mehrfach kommentieren bringt also nichts, also steigert nicht eure Chancen. Wir freuen uns aber über jeden Kommentar. Und hier könnt ihr jetzt sogar uns bei Private Eye helfen und noch was gewinnen. Das ist doch super.
Mega.
Ich find's geil.
So. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ich bin sehr gespannt drauf. Diese Charaktererstellungsrunden machen mir immer ganz, ganz große Lust und große Vorfreude auf die ersten Rollenspielsitzungen. Und mit den Berufen, die ihr genannt habt, habe ich schon ein paar ganz gute Ideen.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
Super.
Oi, Mate.
Okay. Dann sage ich mal, morgen geht's hier im Adventskalender weiter. Habt eine schöne Vorweihnachtszeit und macht's gut.
Tschüss. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
dieses Jahr haben wir wieder fantastische Preise bei unserem Adventskalender in der Verlosung. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt unter diese oder eine der nächsten Kalendertürchen einen Kommentar und nimmt automatisch an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Wir verlosen fantastische Preise unter anderem von Winterzeit Audio, Titania Medien, vom Riva Verlag und auch von Sony Europa. Also einfach einen Kommentar schreiben unter dieser Folge und ihr seid mit dabei. Viel Erfolg und es gelten nur die Kommentare auf spezialgelagert.de. Und bitte spammt uns nicht zu. Wer einmal einen Kommentar geschrieben hat, ist automatisch bei der Verlosung von allen 24 Preisen mit dabei. Danke. Bis morgen.
Unterstützt den spezialgelagerten Sonderpodcast bei Patreon unter patreon.com/spezialgelagert oder gebt uns ein kleines Trinkgeld über paypal.me/spezialgelagert. Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt von drei Fans und steht in keiner Verbindung zu Europa oder Kosmos. Unser Dank geht an Dr. Orgel für unser Intro Nicht kleinlich, sowie unsere Station Voice Heinz Kreienbaum. Ihr findet den spezialgelagerten Sonderpodcast bei Instagram, Facebook und Twitter jeweils unter spezialgelagert und bei YouTube als spezialgelagerter Sonderpodcast. Und natürlich auch bei Spotify, Deezer und iTunes. Hinterlasst uns auch gerne eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Die Nummer lautet 0421 175 43430.